Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Wir sind bei Folge 126 und es wird eine der letzten Folgen des Jahres werden, aber ein paar haben wir noch. Das heißt, wir müssen noch nicht eine Silvesterfolge machen oder eine Weihnachtsfolge, sondern wir machen eine ganz normale Klimafolge.
Ja, genau. Okay. Ich wollte schon sagen, du bist schon bei Weihnachten. Ja, ich habe noch keine Geschenke.
Ja, obwohl ich vorletzte Folge gewarnt habe, dass Weihnachten kommt.
Ich weiß, aber ich werde noch zwei Wochen lang so erbrochen sein. Okay. Ja, wir haben eine ganz normale Folge. Und hoffentlich wird sie weniger verhagelt als die letzte.
Ja, Hagel kommt nicht vor in der Folge heute, aber sie wird nicht weihnachtlich, kann ich gleich sagen.
Okay, gut. Ja, aber Hagel ist ja auch nicht so wirklich weihnachtlich, auch wenn Graupel am Boden ja weiß wirkt. Und was der Unterschied zwischen Graupel und Hagel ist, das kann man in der letzten Folge nochmal nachhören. Und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Größenverteilung der Hagelkörner, die uns in Zukunft erwartet, verändern wird und wie wir uns auf mehr große Hagelkörner nicht freuen dürfen.
Ja, und wir haben auch Feedback bekommen zu dieser Folge. Tatsächlich einiges an Feedback. Es haben vor allem Winzer uns geschrieben, weil wir ja kurz angesprochen haben, das Thema Hagelabwehr, die Hagelflieger, die dafür sorgen soll, dass eben kein Hagel auf Dinge fällt, die vom Hagel beschädigt werden können. Und ich habe das Beispiel der Winzer gebracht aus meiner Heimat, wo tatsächlich viel Hagelflugzeuge durch die Gegend fliegen. Und wir haben gesagt, dass wir uns beide nicht sicher sind, wie der aktuelle Stand des Wissens ist. Aber unser aktueller Stand des Wissens ist, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, dass diese Hagelfliegerei verlässlich wirkt, um den Hagel einzudämmen. Und da haben wir E-Mails bekommen von ein paar Winzern, die gesagt haben, nein, wir machen das und das funktioniert wunderbar. Und dann haben wir E-Mails bekommen von Winzern, die geschrieben haben, nein, ich habe hier Studien, dass es nicht funktioniert. Also Stand der Dinge ist weiterhin unklar, aber wir haben gedacht, wir werden das auf unsere Liste setzen und tatsächlich in Zukunft mal schauen, dass wir den tatsächlichen aktuellen Stand des Wissens zum Thema Hagelabwehr evaluieren, müssen wir halt schauen, wie viel Wein wir brauchen, um das entsprechend recherchieren zu können.
Ja. Wir gucken einfach mal, wenn das nächste Weinfest bei dir oder bei mir ist.
Ja. Ganz genau. Ja, das muss ordentlich recherchiert werden. Da muss das eine oder andere Fläschchen benutzt werden zur Recherche, sagen wir es so.
Ja, genau. Das finde ich auch. Ansonsten ist zwischendrin auch noch ein bisschen was anderes passiert, ne?
Genau. Du hast mit einem anderen Kollegen von mir, nämlich Helmut Jungwirt, Professor für Wissenschaftskommunikation der Uni Graz und, so wie ich, Mitglied bei der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters. Mit Helmut gemeinsam hast du einen Web-Talk gemacht über Erwachsenenbildung beziehungsweise über Wissenschaftskommunikation.
Ja, das war total spannend. Wir haben gemeinsam quasi online darüber geredet, über diese verschiedenen Themen, weil wir gemeinsam in einer Zeitschrift vorgekommen sind, wo wir jeweils über die eigenen Themen geredet haben. Also Helmut über Science Busters und Wissenskabarett und Wissenschaftskommunikation und ich über Wissenschaftskommunikation und Reallabore. Und wer jetzt wissen will, was ein Reallabor ist, das erkläre ich auch in dem Web-Talk. Das führt jetzt zu weit.
Ja, könnt ihr euch anschauen. Ich habe es leider live verpasst, mir das anzusehen. Aber seit kurzem gibt es das Ganze auch auf YouTube zum Nachsehen. Das heißt, da kann man sich's, wann immer man möchte, anschauen. Und ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe die erste Hälfte mir angeschaut, glaube ich. Und aus der ersten Hälfte kann ich besonders den Teil ab Minute 22, Sekunde 38 empfehlen. Mehr braucht man nicht gar nicht hören als diesen Satz, der da vorkommt.
Warte, 22, 38. Dir ist schon klar, dass ich das jetzt angucke.
Ich habe den Link in den Shownotes und in unserem Sendungsplan direkt so gesetzt, dass er genau dahin führt.
Okay, gib mir mal eine Sekunde. Entschuldigt mich ganz kurz. Ja, gut. Ich lasse das so stehen. Ja, hört euch diese Stelle an.
Ja, und den Rest auch. Der Rest ist auch gut.
Ja, aber der Satz ist gut. Der Satz ist super. Einmal den Satz anhören.
Ja, damit haben wir den lustigen Teil quasi schon erledigt, weil es wird wieder mal eine Folge, wo die Klimawissenschaft leider ein wenig deprimierend ist. Es ist ja leider sehr oft und heute können wir nicht anders, als ein bisschen deprimierend zu sein vom Thema her. Denn wenn ihr die Folge hört an dem Tag, an dem sie erscheint, dann ist vermutlich gerade die COP29, die 29. Klimakonferenz, zu Ende gegangen. Vielleicht ist sie auch noch im Laufen. Es passiert oft, dass die so ein paar Tage verlängert werden. Das können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir jetzt eine Woche vorher aufnehmen. Aber offiziell läuft die aktuelle Klimakonferenz COP 29 bis 22. November. Das heißt, die sollte vorbei sein. Und sagen wir es mal so, diese COP hat mehr Kritik abbekommen als die COPs in der Vergangenheit, die durchaus auch kritisiert worden sind.
Ja.
Und gerade aktuell, das war eine Nachricht, die ich heute Morgen noch gesehen habe, haben diverse Forscherinnen und Forscher und Organisationen einen offenen Brief an den UNO-Klimachef verfasst und dort gesagt, die COP-Treffen sind nicht mehr zweckdienlich und müssten dringend überarbeitet werden. Also bei den Leuten, die dabei waren, waren zum Beispiel Johann Rockström, Direktor vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, die Botschafterin des Club of Rome, also durchaus Leute, die Ahnung haben vom Thema, und die haben gesagt, ja, so wie diese Klimakonferenzen ablaufen, bringt das nichts mehr, und das kann man fast nicht anders sagen, als die es gesagt haben. Also wenn man sich anschaut, wo die findet in Aserbaidschan statt. Das ist jetzt ein Land, das man jetzt nicht unbedingt sagt, okay, da ist die Speerspitze des Klimaschutzes, vor allem weil der Präsident von Aserbaidschan und gleichzeitig auch der Präsident der COP in seiner Eröffnungsrede gesagt hat, ja, hier Öl und Gas, das Aserbaidschan ja sehr viel hat, ist ein Geschenk Gottes, und warum soll man es nicht verfeuern, wenn wir es haben? Ja, also das ist nicht unbedingt das, wo man denkt, ja, ist das, was man sagen sollte, wenn man eine Klimaschutzkonferenz eröffnet. Kann noch nicht sagen, wie gesagt, was am Ende wirklich rausgekommen ist, aber wir wissen alle, was in den USA passiert ist. Donald Trump ist noch nicht Präsident, aber wird es bald werden. Das heißt, die USA wird dann vermutlich auch eher wieder rausfallen aus den Klimaschutzbewegungen. Argentinien, die ja auch so einen komischen Kerl als Staatschef haben, der hat schon in der ersten Konferenzwoche die argentinische Delegation abgezogen. Aus der Konferenz, weil sie auch sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit. Es gibt anderweitig auch Probleme. Es hat die EU gegen Österreich und 12 weitere EU-Mitgliedstaaten ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, weil Österreich plus diese 12 anderen Länder immer noch nicht ihre nationalen Energie- und Klimapläne abgegeben haben. Über diese Pläne haben wir auch schon in vergangenen Folgen gesprochen. Also die Pläne, wo drin steht, was die Länder gedenken zu tun, um die Klimaziele der EU zu erfüllen. Also es ist alles nicht sonderlich optimistisch, was da jetzt aktuell gerade in der Klimapolitik passiert.
Generell, ja.
Generell auch nicht, aber
Generell auch nicht. Und ich kann auch noch als weiteres Beispiel hinzufügen, die Niederlande haben ja auch gerade ganz starke finanzielle Einbußen oder Abstriche für Wissenschaft im Allgemeinen. Gewisse rechte Parteien halten ja nicht so viel von Wissenschaft und Innovation.
Ja, das ist leider so. Aber wenn wir zurückschauen, fast 10 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 2015 zur COP 21 in Paris, da war die Stimmung noch deutlich optimistischer, denn da ist das passiert oder das beschlossen worden, was wir in unserem Podcast und was in der Klimaforschung und der Klimapolitik allgemein sehr oft erwähnt wurde, da ist das Pariser Klimaschutzabkommen oder das Pariser Abkommen zum Klimaschutz, wie auch immer es offiziell heißt, geschlossen worden. Also das Ding, wo sich die Länder der Welt verpflichtet haben, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf, und so steht es im Vertrag drinnen, auf deutlich unter 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und dass große Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Und das vorindustrielle Niveau ist der Mittelwert von 1850 bis 1900. Also das wollen wir nicht überschreiten. Wir wollen, dass die globale Temperatur unter 2 Grad über diesem Niveau bleibt. Und idealerweise, wir wollen, dass sie nicht über 1,5 Grad über diesem Niveau bleibt. Das sind die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die wir vor gut 10 Jahren beschlossen haben. Naja, jetzt kann man sich fragen, hat das funktioniert? Damals waren alle sehr optimistisch. Hat das was gebracht? Dazu können wir in den ebenfalls vor kurzer Zeit veröffentlichten Emission Gap Report schauen, den Emissionslückenbericht, also Lücke zwischen dem, was wir gesagt haben, was wir tun, und dem, was wir tatsächlich tun.
Wirklich tun.
Ja, und dieser Emission Gap Report sagt, ja, die Pariser Klimaziele drohen zu scheitern, wenn die, ich zitiere jetzt aus dem Zeitungsartikel, der darüber geschrieben worden ist, wenn diese Pariser Klimaziele keine Utopie bleiben sollen, muss schnell gehandelt werden, und das ist fast schon euphemistisch gesagt, schnell gehandelt. Also wir müssten wirklich bis 2030, und das ist ja wirklich bald, 2030, das ist 5 Jahre noch im Wesentlichen, müssen wir die jährlichen Emissionen, also das geht jetzt global, Staaten der Welt, müssen wir die jährlichen Emissionen bis 2030 um 42% senken im Vergleich zu 2019. Ja, also jetzt nicht irgendwas von ganz weit in der Vergangenheit, sondern wirklich im Vergleich zu 2019 müssten wir die Emissionen um 42% senken und bis 2035 um 57% senken. Also kann man sagen, wir müssen schnell handeln, aber eigentlich müssten wir zaubern, wenn wir so wollen, weil wir haben 2023 schon wieder einen neuen Rekordwert an Treibhausgasemissionen ausgestoßen. Ja, das war schon nochmal eins drauf im Vergleich zum Jahr davor, wo wir auch einen Rekordwert gehabt haben. Also die Emissionen steigen und sind weit davon entfernt, um irgendwie 40% oder 60% fast zu sinken, wie wir es tun müssten, wenn wir die Ziele des Pariser Abkommens erreichen wollen. Also sie steigen. Und wenig überraschend, eine weitere Meldung aus all dem. Der Copernicus-Klimawandeldienst der Europäischen Union hat eine Studie veröffentlicht oder hat Daten veröffentlicht im Wesentlichen. Und diese Daten besagen erstens, dass 2024 vermutlich wieder das wärmste Jahr der Messgeschichte werden wird. Und das ist das Tragische, dass 2024 vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man das fortschreibt, was bis jetzt passiert ist, dass 2024 erstmals das ganze Jahr die globale Temperatur 1,5 Grad über diesem Vergleichszeitraum lag. Also 2024 wird das erste Jahr werden, in dem wir global dieses Pariser Klimaziel von 1,5 Grad Temperaturanstiegsbegrenzung nicht mehr eingehalten haben. Wahrscheinlich wird 2024 die globale Temperatur 1,55 Grad über dem Durchschnitt von 1850 bis 1900 liegen. Und im Vorjahr waren wir gerade noch drunter. Im Vorjahr waren es 1,48 Grad, da waren wir gerade noch unter dieser Schwelle. Dieses Jahr werden wir diese Schwelle vermutlich reißen. Dieses Jahr werden wir erstmals das 1,5 Grad Ziel nicht mehr einhalten können.
Weißt du, es war echt schon eine Woche, ja, und jetzt kommst du noch damit.
Ja, das war die Einleitung zum eigentlichen Thema. Also nochmal zusammengefasst, wir haben gesagt, wir wollen den Temperaturanstieg begrenzen, idealerweise auf 1,5 Grad oder zumindest auf deutlich unter 2 Grad. Und wir haben das gesagt, nicht nur wir als Leute, die sich ums Klima Sorgen machen, sondern als Welt, alle Länder der Welt haben sich mit diesem Pariser Abkommen da entsprechend verpflichtet, das zu tun. Jetzt sehen wir, okay, das ist im Scheitern begriffen. Also wir haben die 1,5 Grad schon überschritten und es schaut nicht so aus, als würden wir das bald deutlich drunter kriegen. Das heißt, wir müssen uns jetzt angesichts dieser Faktenlage mit einem Thema beschäftigen, das wir schon das eine oder andere Mal so am Rande angesprochen haben, das jetzt aber in der globalen Klimapolitik in Zukunft deutlich wichtiger werden wird, nämlich das Thema Overshoot.
Oh, ja.
Wir haben das auf jeden Fall schon mal kurz in Folge 10 unseres Podcasts besprochen, wo wir noch über den IPCC-Bericht geredet haben. Da ist schon ein bisschen mal so Overshoot vorgekommen. Overshoot heißt im Prinzip, ja, wir sagen, wir wollen die globale Temperaturerhöhung begrenzen, dass sie bis, sagen wir, 2100 oder 2050, irgendeinen Grenzwert, eben nicht diese 1,5 Grad überschreitet. Ja, das heißt, im Idealfall, bis 2050 ist die globale Temperaturerhöhung nie mehr als 1,5 Grad. Wir bleiben immer drunter.
Genau, wir kommen nicht drüber. Wir undershooten.
Genau.
Aber, ist das ein Wort? Wir undershooten.
Jetzt ist es eins. Aber wir haben ja gerade festgestellt, 2024 wird schon nicht mehr reichen. Wir werden über die 1,5 Grad Erhöhung kommen. Das heißt, wir haben dieses Ziel schon mal überschritten. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja auch vielleicht nicht tragisch, ja. Vielleicht können wir dann trotzdem wieder drunter kommen. Ist ja so genauso, wenn vielleicht habe ich ab und zu mal mein Konto überzogen und wenn ich schnell genug wieder Geld reinhaue, dann ist es am Monatsende trotzdem wieder ausgeglichen und keiner hat was gemerkt und alles ist gut. Kann man ja sagen. Das passiert auch ab und zu mal. Und genauso können wir es beim Klima sagen. Wenn bis 2050 oder 2100 oder wo auch immer unsere Messlatte liegt, wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt dann wieder da sind, wo wir hinwollen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn es zwischendurch drüber war. Das ist so die Idee von Overshoot. Wir gehen zwar kurzfristig über unser Ziel drüber oder verfehlen unser Ziel, aber am Ende landen wir doch noch dort, wo wir hinwollen. So, das ist so die Idee. Und die Frage ist das eine gute Idee?
Spontane Antwort, möchtest du hören?
Ja.
Nein.
Das ist halt die Frage, die die Forschung sich ansehen muss und die Forschung sich angesehen hat. Was hat das für Auswirkungen? Ist dieses Überschreiten ein Risiko, das wir eingehen sollen? Und genau dazu ist vor einigen Wochen ein aktuelles Paper erschienen. Das ist frei verfügbar und es hat einen Titel, der eigentlich schon verrät, worum es geht, wie wissenschaftliche Artikel das meistens machen. Aber ich sage Ihnen trotzdem, der Artikel heißt Overconfidence in Climate Overshoot.
Ja, das klingt schon nach Nein.
Ja, aber es war trotzdem ein sehr interessantes Paper, deswegen möchte ich das jetzt kurz durchgehen, weil es ist offensichtlich notwendig, dass wir uns mit diesem Thema Overshoot ausführlich beschäftigen müssen als Welt, weil das ist es, was wir machen. Wir haben es nicht geschafft, drunter zu bleiben, also müssen wir uns damit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir unsere Ziele verfehlen, selbst wenn es nur kurzfristig ist, dass wir sie verfehlen. Diese Arbeit, die ist relativ kurz, die kann man gut lesen. Ich fand sie ein bisschen schwierig zu lesen, was einerseits daran liegen kann, dass ich, wie gesagt, kein Experte bin für diese Art der Forschung oder dass es kompliziert geschrieben war, eins von beiden. Aber ich habe mich dann doch ein bisschen durchgekämpft. Und zwar fängt es damit an, dass sie sich verschiedene sogenannte Peak and Decline-Kategorien angesehen haben. Wenn man will, verschiedene Arten des Temperaturverlaufs im Laufe der Zeit. Und der Standard Peak and Decline Pfad, das ist das, was wir eigentlich haben wollen oder was gut ist. Ja, die Temperatur geht rauf bis zu einem Maximalwert, eben bis zu einem Peak, und dann geht sie wieder runter, weil wir entsprechend Klimaschutz gemacht haben, und überschreitet bei diesem Peak nicht diese 1,5 Grad Erhöhung, sondern bleibt knapp drunter oder halt, ja, bleibt knapp drauf auf diesen 1,5 Grad. Das wäre so das, wo man sich denkt, okay, das ist ganz okay, wenn wir das hinkriegen. Temperatur steigt noch eine Zeit lang, aber bleibt bei diesem Steigen trotzdem unter unserer Zielmarke und geht nie drüber. Das wäre der Standardpfad, der setzt voraus, dass wir früh und signifikant unsere Emissionen reduzieren. So das, was wir nicht machen, aber das setzt das voraus. Dann gibt es einen zweiten Peak-and-Decline-Pfad, den Sie sich angeschaut haben, nämlich einen, der Enhanced Protection heißt. Das wäre der noch bessere Fall. Also da braucht es eine noch strengere, heftigere Reduktion der Emissionen, damit wir eben das Risiko so stark wie möglich minimieren, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel überschreiten. Also da sagen wir, wir schauen nicht, dass wir da so knapp wie möglich drankommen, aber drunter bleiben, sondern wir tun alles, dass wir so weit wie möglich wegbleiben vom Ziel, im Enhanced Protection. Wir wollen uns vor irgendwelchen Risiken, die dieses Overshoot erzeugen kann, so stark wie möglich schützen. Das braucht natürlich sehr extreme Reduktion und das ist ein Thema, das wir noch weiter hören werden, wir brauchen auch sehr frühen Einsatz von CDR, also diese Carbon Dioxide Removal Techniken. Wir müssen aktiv CO2 aus dem System rausholen. Das werden wir später noch oft zu hören kriegen, dieses CDR. Und damit soll eben ein Overshoot wirklich komplett vermieden werden. Dritte Kategorie ist der klassische Overshoot-Pfad. Die Temperatur überschreitet die 1,5-Grad-Grenze zeitweise und dann kriegen wir sie halt mit dem Carbon Dioxide Removal wieder drunter. Es gibt da zwei Unterkategorien. Da kann dieser Overshoot geringfügig sein. Da sind wir nur 0,1 Grad drüber oder höher. Da sind wir dann 0,3 Grad drüber. Und diese 0,1 und 0,3, das ist deswegen, weil das die Szenarien waren, die im IPCC-Bericht unter anderem angeschaut worden sind.
Ja, ich meine, das ist ja auch gut, wenn Sie sich da wieder drauf zurückbeziehen. Das kennen wir schon.
Ja, genau. Und da geht man aber von der Annahme aus, dass es eben möglich ist, die Temperatur nachträglich zu senken, dass wir das wieder runterkriegen und dass auch die Schäden, die dabei entstehen, rückgängig gemacht werden können. Und dann gibt es natürlich auch noch den High-Risk-Overshoot. Da überschreiten wir die 1,5 Grad deutlich. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann für irreversible Schäden hoch und wir brauchen sehr, sehr große Kapazität an Carbon Dioxide Removal, wenn wir da quasi von diesem enormen Overshoot wieder drunter kommen wollen, wo wir hinwollen. So, also das sind die vier Kategorien, die Sie untersucht haben. Und was auf jeden Fall klar ist aus der Beschreibung, ja, wenn es um Overshoot geht oder die Overshoot-Vermeidung, dann spielt dieses Carbon Dioxide Removal eine wichtige Rolle. Wir können die Temperatur nach einem Overshoot nur dann wieder rasch senken, weil darum geht es ja. Wir können ja sagen, okay, wir lassen es überschießen und dann schauen wir halt irgendwann im Jahr 2500 kommen wir schon drunter. Ja, also darum geht es ja nicht, sondern wir wollen ja dann... Ja. Wir wollen ja rasch drunter. Wir wollen ja innerhalb unserer zeitlichen Grenzen, die eben meistens bis zum Ende des Jahrhunderts gehen, wollen wir dann von dem Overshoot trotzdem wieder runter. Und wenn wir das rasch senken müssen, weil wir halt die Emissionen nicht reduziert haben, dann müssen wir einen anderen Weg finden, wie wir rasch wieder runterkommen. Und das geht halt nur durch den großflächigen Einsatz von Carbon Dioxide Removal. Der spielt also überall eine Rolle. Und deswegen haben die in der Arbeit auch den Bedarf eingeschätzt. Also wenn wir jetzt nur geringfügig überschreiten, wenn wir bei diesem Overshoot-Pfad sind, wo wir nur ein bisschen drüber liegen, ja, dann brauchen wir immer noch ein paar Milliarden Tonnen CO2 Kapazität für das Carbon Dioxide Removal pro Jahr. Das heißt, wir müssen pro Jahr ein paar Milliarden Tonnen CO2 rausholen aus dem System, ungefähr 10 Gigatonnen, und kumuliert 400 Gigatonnen CO2 bis zum Jahr 2100. Jetzt, wenn man sich da die entsprechenden Grafiken anschaut in der Arbeit, da sind große Fehlergrenzen drin, aber irgendwo so von 10 bis 400 Milliarden Tonnen CO2, die wir da rausholen müssen, kumuliert bis zum Jahr 2100, da wird es irgendwo liegen. Und wenn wir das High-Risk-Overshoot-Szenario haben, wo wir halt deutlich über die 1,5 Grad kommen, ja, dann noch mehr. Das ist das, was wir bräuchten. Wie schaut die Realität aus? Aktuell liegt unsere Carbon Dioxide Removal Kapazität bei ungefähr 2 Millionen Tonnen. Wir müssten das ungefähr das 1000-fache nach oben skalieren bis zum Jahr 2050.
Das 1000-fache.
Und das bringt natürlich Probleme. Mal erstens mal technisch-wissenschaftliche. Wir müssen mal rauskriegen, wie wir das überhaupt machen in dem großen Maßstab, ob das überhaupt geht im großen Maßstab. Dann gibt es jede Menge politische Probleme, weil das muss ja entsprechend gesetzlich umgesetzt werden. Es gibt durchaus Gesetze in Ländern, ich glaube in Österreich auf jeden Fall, in Deutschland weiß ich es gerade nicht, wo die Gesetzeslage so ist, dass es verboten ist, sowas zu machen, aufgrund der diversen Risiken. Also da gibt es gar nicht mal die politische Umgebung dafür, sowas zu tun, und die muss erst geschaffen werden. Da hast du natürlich dann wieder Probleme mit der Bevölkerung, die da mal irgendwie klarkommen muss damit, dass wir sowas machen. Es ist ja nicht so, als wird die Bevölkerung allen Klimaschutzmaßnahmen bereitwillig folgen, selbst wenn sie gut begründet sind. Also
gute Gründe waren noch nie, egal, ich reg mich heute nicht über Politik auf.
Genau, ja. Es muss finanziert werden, das Ganze, weil umsonst gibt es sowas natürlich auch nicht. Und, das ist auch ein relevanter Punkt, das braucht trotzdem Ressourcen, das braucht Land, das braucht Wasser. Das ist dann wieder ein weiteres Element, das in Konkurrenz mit Nahrungsmittelproduktion steht zum Beispiel, das in Konkurrenz mit Umweltschutz steht. Und das, wie gesagt, geht um globale Maßnahmen. Das ist nichts, was wir hier in Österreich, in Deutschland, in Europa allein lösen können. Das muss global sein. Und dann hast gerade im globalen Süden die größten Probleme, da wo die Ressourcen begrenzt sind. Technische, wissenschaftliche, politische, finanzielle und so weiter. Ja, das heißt, wieder mal ein weiterer Punkt, wo die, die am wenigsten dafür können, am meisten Schere reinkriegen durch das Ganze. Also ja. Das ist alles andere als trivial zu sagen, dass wir unsere CDR-Kapazitäten ums Tausendfache nach oben skalieren können. Aber das müssten wir, wenn wir solche Overshoot-Pfade machen wollen, die wirklich echte Overshoot-Pfade sind und nicht einfach nur
Eskalation nach oben offen.
Genau, ja. Mhm. Also das klingt alles schon kompliziert und ist riskant, aber das ist noch nicht alles. Es passiert ja trotzdem was. Also wir können ja nicht sagen, ja, wurscht, was in der Mitte passiert, es zählt nur das Ende, weil wir leben ja im ganzen Zeitraum. Wir gehen ja nicht irgendwie in eine Zeitmaschine und beamen uns zum Jahr 2100 und schauen, wie es dann ausschaut, sondern wir müssen diese Zeitspanne ja durchleben. Und wir müssen auch die Zeitspanne durchleben, in der dieser Overshoot stattfindet, in dem wir diesen Grenzwert überschritten haben. Und da passieren Dinge. Und das haben sie sich auch ein bisschen angeschaut in der Arbeit, vor allem die regionalen Risiken des Overshoots, weil wir haben ja in vielen, vielen vergangenen Folgen festgestellt, dass sich die Klimakrise regional deutlich unterschiedlich auswirken kann. Da haben sie auch geschaut, was da passieren kann. Zum Beispiel, dass ein Overshoot, also wenn wir die Temperatur kurzfristig über 1,5 Grad drüber kriegen über das Ziel, dann kann zum Beispiel der Nordatlantik abkühlen, weil sich Meeresströmungen ändern. Das ändert wieder andere Meeresströmungen und so weiter. Es kann auch passieren natürlich, dass der Permafrost abschmilzt, dort in der Zeit, wo es warm ist oder wärmer ist, als es sein sollte. Ja, und wenn der abschmilzt, dann kann wieder noch mehr Treibhausgas freigesetzt werden, das dann auch im System ist, mit dem auch umgehen müssen. Dann braucht man noch mehr CDR, um das wieder rauszukriegen. Und da haben sie eine interessante Abbildung, nämlich die Abbildung 4 in dieser Arbeit. Da ist der Zusammenhang zwischen Overshoot-Dauer und Emissionen, soll Folgendes heißen. Ja, also du kannst schauen, wie lange dauert diese Phase des Overshoots, wo wir drüber liegen, und was hat das für diese Emissionen zum Beispiel zur Folge, die durch den auftauenden Permafrost kommen. Und da sieht man einen ziemlich klaren Zusammenhang. Du hast eine zusätzliche Erwärmung aus den Treibhausgasen im Permafrost und den Mooren von 0,02 Grad pro 100 Jahre, wo wir über der Grenze drüber liegen.
Pro 100 Jahre. Ich wünschte, wir würden nicht ein Jahr drüber liegen. Ja, aber ja, die Dimension ist klar.
Also man kann es auch auf ein Jahr runterrechnen oder auf 10 Jahre, aber die haben halt 100 Jahre irgendwie so als Maßstab genommen. Und das Gleiche haben sie auch für den Meeresspiegelanstieg gemacht, weil der reagiert ja auch mit Verzögerung auf die Dinge, die wir tun. Also auch wenn die Temperatur jetzt sich stabilisieren sollte bei irgendeinem bestimmten Wert, wird der Meeresspiegel trotzdem noch eine Zeit lang ansteigen. Und auch da pro 100 Jahre, wo wir drüber liegen über den 1,5 Grad, kriegen wir einen Anstieg von 40 Zentimetern.
40 Zentimeter sind verdammt viel beim Meeresspiegel.
Ein paar Zentimeter können schon große Probleme schaffen und 40 sind viel, ja. Und was man auch sieht in der Grafik ist, dass diese Beziehung wirklich in beiden Fällen sehr stark linear ist. Das ist wirklich ein ziemlich linearer Zusammenhang. Es heißt also im Umkehrschluss, je weiter wir unter den 1,5 Grad bleiben, desto besser ist es.
Ja.
Also das ist sehr deutlich. Und was sie auch gemacht haben in der Arbeit, ist, sich die sozialen und wirtschaftlichen Folgen anzuschauen. Ja, und da ist ein schöner Satz drin. Also in der Wissenschaft ist ja die Veröffentlichung nicht immer unmittelbar nach der Forschung. Also da wird geforscht, dann wird geschrieben, dann wird diskutiert, dann wird vielleicht nochmal geprüft, dann wird nachgebessert, dann wird irgendwann publiziert und dann kommt es irgendwann in die Öffentlichkeit. Das heißt, da ist so ein, kann ein längerer Prozess sein, bis das passiert. Das heißt, dieser Artikel ist zwar am 9. Oktober 2024 erschienen, aber vermutlich ein bisschen davor geschrieben worden, weswegen der Satz ja so ein bisschen, er klingt noch so leicht hoffnungsvoll, aber mit dem aktuellen Wissen ist die Hoffnung schon weg, weil da steht nämlich: An overshoot above 1.5 degree would likely emerge during the first half of the 21st century. Also
es ist, ja, Sie hatten recht.
Ja, Sie haben gesagt, ja, also dieser Overshoot wird vermutlich höchstwahrscheinlich in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts stattfinden, womit Sie recht haben, weil
wir wissen, es ist
2024. Ja. Ziemlich exakt in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und sie schreiben auch, das ist, mache jetzt gleich auf Deutsch weiter, eine Periode, die immer noch charakterisiert wird durch vergleichsweise niedrige Anpassungskapazitäten. Selbst unter den optimistischen Szenarien der sozioökonomischen Entwicklung. Ja, also dieser erste Overshoot wird vermutlich dann stattfinden, wenn wir immer noch nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. War deren Vorhersage und sie ist eingetroffen.
Ja, wir sind auch noch nicht darauf vorbereitet, das stimmt sehr wohl.
Ja, und jetzt passiert all das, was passiert, was wir schon besprochen haben in den unzähligen Folgen, die wir über den Klimabericht des Weltklimarats gemacht haben, wo wir gesehen haben, wo das Klima sich überall auswirken kann. Zum Beispiel, wenn es um die Gesundheit geht, um die Ökosystemdienstleistungen, um die Bildung, um die Lebensumstände und so weiter. Und da kann es natürlich massive und auch dauerhafte Folgen haben. Ich meine, Gesundheit. Wir haben schon festgestellt, wie stark die Hitze zum Beispiel auf die Gesundheit wirkt und dass es immer mehr Hitzetote gibt. Also da haben wir eine eigene Folge drüber gemacht, über Hitzetote durch die Klimakrise. Und in dem Fall sieht man sehr, sehr deutlich und ja fast schon zu deutlich, dass das Overshoot tatsächlich Probleme kriegt, weil es nutzt überhaupt nichts, wenn wir die globale Temperatur bis in 50 oder 100 Jahren dahin senken, wo wir sie haben wollen, wenn sie dazwischen zu hoch ist und ich an Hitze sterbe. Ja, dann nutzt mir das gar nichts, was 50 Jahre später passiert, weil ich bin dann immer noch tot.
Ja.
Gleiches gilt für Gesundheit, ja, andere gesundheitliche Faktoren. Gleiches gilt für Ökosysteme und Artensterben. Was da mal tot ist, ist tot. Was weg ist, ist weg. Und das dauert dann lange, bis es wiederkommt. Und das kann genauso gut die Wirtschaft betreffen, ja, wenn da jetzt irgendwo hier Infrastruktur kaputt geht oder sowas, dann kann das lange, lange dauern, bis sich so eine Wirtschaft davon wieder erholt hat. Auf das Wirtschaftswachstum kann es Auswirkungen haben. Und wieder gilt, die Länder im globalen Süden trifft das umso mehr. Und deswegen schreiben die in der Arbeit auch, die Frage, ob wir uns jetzt hier auf Overshoot einlassen sollen oder nicht, ist auch eine sehr, sehr große ethische Frage. Weil wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wenn wir sowas machen, wie das ganze Carbon Dioxide Removal und so weiter, was wir machen müssen, wenn wir ein Overshoot-Szenario anpeilen, das wird dann vielleicht eher der globale Norden machen, der sich's leisten kann, aber drunter leiden, dass wir sagen, ja, wir akzeptieren jetzt, dass wir unsere Klimaziele ein paar Jahrzehnte lang verfehlen, weil in ein paar Jahrzehnten haben wir dann die Technik gebastelt, um das alles wieder rauszuholen und drunter zu kommen. Das können die Länder im globalen Norden vielleicht entscheiden, weil die haben die sozioökonomischen Voraussetzungen, das dann vielleicht zu tun, wenn sie es wirklich wollen. Aber in dieser Overshoot-Phase leiden am meisten tun die Länder im globalen Süden. Das heißt, es ist eine ethische Frage, ob die wir dann diskutieren müssen.
Ja, es sind erstaunlich oft ethische Fragen, wenn wir über das Klima reden.
Ja, und Sie haben in dem Artikel auch sich mit den Anpassungsmaßnahmen beschäftigt. Also da geht es allgemein um Klimaanpassungsmaßnahmen und wie die mit dem Overshoot zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Deiche bauen, hatten wir vor zwei Folgen, als es um Hochwasser und Überschwemmung geht. Das sind ja Dinge, die muss man so oder so machen. Da interessiert es mich jetzt nicht sonderlich, was jetzt mit Overshoot ist oder nicht oder ob jetzt dann vielleicht in 100 Jahren eh alles wieder gut ist. Ich muss den Deich trotzdem bauen. Ja, also das ist so ein Zeitrahmen, das muss ich so oder so machen. Da muss ich mich jetzt quasi an dem Peak orientieren. Ich muss mich an dem höchst erwarteten Höchstwert der Temperatur orientieren. Wenn es jetzt um was anderes ging, also keine so langfristige, großräumige Infrastruktur, zukünftige Küstennutzung und sowas, da müsste man die langfristige Entwicklung berücksichtigen. Aber es ist halt problematisch, zumindest aus politischer Sicht, so langfristig zu planen. Schau dir die Welt an. Ich meine, braucht man nicht erklären, dass es jetzt irgendwie schwierig ist, irgendwas zu planen, was über ein paar Jahre Politik hinausgeht, weil dann ist alles wieder in einen Haufen geworfen. In Deutschland weiß gerade keiner, wie die neue Politik aussieht. In Österreich auch nicht. Wir haben immer noch keine Regierung, keine aktuelle. Also in den USA weiß man es auch nicht. Also wir müssten in manchen Dingen langfristig planen, wenn wir dieses Overshoot-Dings angehen wollen. Aber das ist fast nicht zu machen.
Also es ist ja schon so schlimm, so dieses, ja, wenn wir einen Overshoot anpeilen oder wenn wir das machen. Wir tun's ja. Wir tun's ja.
Wenn wir schon tun, sollten wir es gezielt tun.
Genau, dann sollten wir es dann sollten wir auch einen Plan haben, wie wir wieder runterkommen.
Genau, diese ganzen ethischen Fragen alles diskutieren und nicht einfach alles laufen lassen, weil momentan machen wir kein Overshoot. Momentan steigt die Temperatur einfach an. Wenn wir sagen, wir wollen das Overshoot-Szenario angehen, dann müsste man uns jetzt schon überlegen, wie wir da runterkommen. Aber das tun wir ja nicht. Momentan ist es einfach nur ungebremster Anstieg. Das ist kein Overshoot.
Exakt. Ich glaube, das ist auch das, was mich so stört an dieser momentanen Debatte. Es immer so heißt, ja, dann kommen wir wieder runter und dann haben wir nur so ein Overshoot und danach wird es wieder besser. Und ich denke so, ja, aber was ist denn der Plan? Was ist der Plan?
Das ist auch ein Punkt, der in der Arbeit angesprochen wird. Overshoot kann auch alle zukünftigen Pläne und Maßnahmen boykottieren, weil wir haben auch schon in früheren Folgen über die Adaptionsgrenzen gesprochen, ja, die weichen und die harten Grenzen der Anpassung und die Möglichkeiten, wie wir uns anpassen können und wie wir Maßnahmen treffen können, weil ganz viele dieser Anpassungsmaßnahmen waren zum Beispiel auch Ökosystemmaßnahmen, wo wir sagen, ja, wir machen hier Mangrovenwälder und dieses und jenes, das waren ja alles durchaus sehr gute Maßnahmen, wie wir damals festgestellt haben, aber wenn ich mir jetzt da jetzt vereinfacht gesagt hier meine Mangroven anpflanze und dann kommt die Overshoot-Phase und dann sind die Mangroven weg, ja, dann habe ich diese Möglichkeit nicht mehr, meine Anpassungsmaßnahme zu erreichen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir in dieser Overshoot-Phase diese harten Grenzen der Anpassung überschreiten, dass Ökosysteme zerstört werden, dass Polkappen abschmelzen oder zu arg wird es vielleicht nicht werden, wenn wir nur ein bisschen drüber schießen, aber die Overshoot-Phase kann uns tatsächlich guten Teil unserer potenziellen Anpassungsmaßnahmen nehmen oder kaputt machen. Ja, und dann stehen wir erst wieder da und kommen nicht runter.
Ja, und on top, Lebenkosten, egal ob es jetzt Tiere oder Menschen, was auch immer, ne, also Pflanzen, das ist auf jeden Fall mit Verlusten verbunden, egal wie.
Ja, genau, das ist immer so. Und das ist jetzt das Fazit dieser Arbeit, dass Sie gesagt haben, die Welt nach einem Overshoot ist nicht gleich der Welt vor einem Overshoot. Das ist ja immer die naive Annahme. Ach, ja, ja. Du hast eine Kurve, die geht rauf und runter und die ist am Ende da, wo sie vorher war. Aber das gilt nicht für die Welt, die diese Kurve beschreibt. Ja, also nach einem Overshoot ist es nicht so wie vor dem Overshoot. Auch da, wo die Folgen, selbst da, wo die Folgen umkehrbar sind. Ja, es muss ja nicht alles irreversibel sein, was sich in so einem Overshoot passiert. Es kann ja durchaus sein, dass irgendwas wieder umkehrbar ist, aber die Zeitskalen können auch unterschiedlich sein. Auch da kann es sein, dass es irgendwie länger dauert, bis es wieder da ist, wo es vorher war und so weiter. Und die Klimagerechtigkeit ist auch ein Punkt, den Sie im Fazit nochmal hervorheben. Klimagerechtigkeit ist wichtig, weil ärmere Menschen besonders stark von dem Overshoot betroffen sind. Und das muss man eben immer mitdenken, wenn man sagt, so, wir gehen dieses Risiko ein des Overshoots, wir riskieren das, wir haben das abgewogen, wir machen das jetzt, dann muss man das eben auch unter einem Klimagerechtigkeitsstandpunkt mitdenken. Und ja, man muss mitdenken, wir können uns nach aktuellem Stand auf das Carbon Dioxide Removal nicht verlassen. Wir haben diese Technik nicht, um diese massiven Mengen an CO2 aus dem System rauszukriegen, die wir rauskriegen müssten, wenn wir einen sinnvollen Overshoot-Pfad einschlagen wollen. Die Technik haben wir nicht. Also das ist auch was man immer dazu sagen muss. Und deswegen kommt diese Arbeit zu zwei Schlussfolgerungen. Das Erste, was wir tun sollten, ist Treibhausgasemissionsreduktion beschleunigen, so schnell wie es nur geht, um eben den Peak zu verringern. Ja, wir sollten uns nicht darauf einlassen, auf das Overshoot. Dieser Enhanced Protection Pfad ist der einzige robuste Weg, um die Risiken zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Das ist das Erste, was Sie sagen in der Schlussfolgerung. Am besten gar nicht erst Overshoot denken, sondern Treibhausgasemissionen reduzieren. Ansonsten treffen wir auf Risiken, die wir nicht vernünftig einschätzen können. Und das Zweite ist, was Sie sagen, wir müssen trotzdem jetzt massiv drüber nachdenken, wie wir umweltfreundliche und nachhaltige Carbon Dioxide Removal Kapazitäten aufbauen können, um uns abzusichern. Ja, wir brauchen diese Absicherung, wir müssen diese Technik haben, weil die haben wir jetzt nicht und alles, was Overshoot ist, verlässt sich aber drauf, dass es diese Technik gibt. Das heißt, selbst wenn wir sagen, okay, wir schauen, dass wir da gar nicht reinkommen in das Overshoot-Szenario, wir reduzieren unsere Emissionen, selbst dann sollten wir diese Kapazität haben als Absicherung. Das muss halt dann so umweltfreundlich, nachhaltig, klimagerecht sein wie möglich. Und da müssen wir uns eben auch jetzt schon drum kümmern und nicht erst irgendwann in Zukunft. Insgesamt bräuchten wir ein paar hundert Gigatonnen an Kapazität, die wir rausholen können aus dem System. Und das sagen sie auch, wäre vielleicht gerade noch möglich, dass wir das haben. Und zeigt aber auch gleich, dass wir kaum noch Spielraum haben, weil diese paar hundert Gigatonnen CO2-Kapazität, das ist ziemlich genau das, was wir bräuchten im schlimmsten Fall. Und wenn wir das dann alles brauchen, dann haben wir aber nichts mehr, womit wir dann zum Beispiel die Sektoren ausgleichen könnten, die wir überhaupt nicht emissionsfrei kriegen. Weil das gibt's ja auch, das ist ja auch immer, was gesagt wird, ja, dann das und das und das können wir nicht irgendwie emissionsfrei kriegen, das können wir nicht dekarbonisieren, aber dafür machen wir dann irgendwie Carbon Dioxide Removal. Also wir haben nicht beliebig viel Kapazität für das. Wir müssen uns vorher überlegen, für was brauchen wir diese Kapazität? Wollen wir die nehmen, um unseren Overshoot hinzukriegen, oder wollen wir die nehmen, um nicht dekarbonisierbare Sektoren emissionsfrei zu kriegen? Weil beides zusammen wird nicht gehen.
Nee, und das Konzept, einen Overshoot zu machen, ohne zu wissen, ob man Technologie haben wird, die einen wieder runterholt, ist ja schon wieder gegen die Idee, was ein Overshoot sein sollte.
Ja.
Also ich meine, wenn man die Technologie schon hat, man baut sie aber, baut sie gerade auf, dann ist ja klar abzusehen. Aber wir bauen sie ja noch nicht mehr auf, wir forschen ja noch dran.
Ja, ich glaube, wir forschen noch nicht mal so intensiv dran. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, da habe ich mir jetzt nicht im Detail informiert, wie jetzt der Stand, der wirklich praktische Forschungsstand ist. Also dass irgendwie theoretisch überlegt wird und alles, was man machen könnte, das ist schon klar. Aber dass man jetzt wirklich sagt, okay, wie soll es denn ausschauen, wenn wir jetzt wirklich nicht irgendwie hier ein paar hunderttausend Tonnen, da ein paar hunderttausend Tonnen, was halt gerade unsere Kapazität ist mit diesen 2 Millionen Tonnen. Wie schaut es denn aus, wenn wir sagen, wir wollen da jetzt irgendwie hier 5 Milliarden Tonnen im Jahr rausholen aus der Atmosphäre? Wie schaut das aus? Was müssen wir da machen?
Da sind wir noch nicht. Also die Fragen haben wir, aber wir haben noch keine Antworten.
Ja, und vor allem, was muss man da hinbauen? Wo muss man das hinbauen? Wie groß muss das sein, was ich da hinbaue und so weiter? Also
ja, haben wir die Ressourcen? Wie viel kostet das? Wo muss man es hinbauen und kann man es da hinbauen? Wir sind dann wieder bei Windraddiskussionen, darf man es an X bauen? Ja,
Stefan, du hast da so riesige, keine Ahnung, Atmosphärenstaubsauger, die überall rumstehen. Da werden die Leute sich noch mehr aufregen als über die Windräder.
Ja.
Dann hast du nicht an die ganzen Vogelschlagdiskussionen an den Windrädern, dann werden die Vögel eingesaugt.
Weißt du, wir stauben sie lieber weiter ein mit Braunkohle. Das ist okay.
Ja, das hat die Natur so vorgesehen.
Ja, ich glaube auch. Ja,
ja, das war mein Bericht von dieser kurzen, aber interessanten neuen Forschungsarbeit zum Thema Overshoot. Und die Überschrift, der Titel der Arbeit hat es gesagt, Overconfidence in Overshoot. Wir vertrauen zu sehr, dass wir dieses Overshoot-Ding sie eh können, wenn es sein muss. Und die Arbeit hat gezeigt, nee, das ist ein falsches Vertrauen. Wir sind da zu, was heißt confident auf Deutsch, fällt mir gerade nicht ein, zuversichtlich. Wir sind zu zuversichtlich, zu selbstsicher.
Wir sind arrogant.
Ja, das auch. Sind wir alles, aber ja, unser Vertrauen in funktionierende Overshoot-Szenarien ist nicht angebracht. Das ist deutlich riskanter, als wir bis jetzt angenommen haben, dass es ist. Und es ist nicht mit dem zu machen, was wir aktuell in der Lage sind zu machen. Das ist das Fazit, was Overshoot angeht. Das heißt, wir sollten es vermeiden, aber, wie ich am Anfang erzählt habe, wir vermeiden es nicht. Wir haben schon drüber geschossen. Und jetzt stellt sich die Frage, war das ein einmaliges Jahr oder wird es 2025 nochmal drüber liegen und 2026 nochmal drüber liegen oder kommen wir drunter? Ja. Kann vielleicht die Klimakonferenz doch noch was schaffen? Kann die COP30, die COP31, können die etwas erreichen, was die anderen nicht erreicht haben? Das ist jetzt wieder ein politisches Thema, aber wir sollten sehr, sehr sorgfältig überlegen, was wir tun, wenn wir uns auf solche Overshoot-Szenarien einlassen.
Ich glaube, die Antwort wird sein, wir machen das auch 2025 und 26 und 27. Politisch sind wir ja gerade nicht auf einem grünen Weg.
Nein, also wir sind, ich weiß gar nicht, ob wir auf irgendeinem zielgerichteten Weg sind politisch aktuell, aber.
Braun.
Ja, das
braun,
auch.
Blau-braun.
Ja, so schaut's fast aus. Müssen wir noch was Positives finden zum Ende, wenn wir die Folge nicht so beenden können.
Was Positives zum Ende. Das fällt wirklich schwer in dieser Woche. Okay. Ja, also dann nächstes Mal reden wir über was anderes. Ich habe sogar was nicht total deprimierendes
fürs nächste
Mal. Ich möchte diesen Ausblick kurz geben. Wir machen Back to the Roots.
Ach, okay.
Das sage ich und es wird nicht super negativ.
Okay, da bin ich gespannt und ich kann jetzt hier noch einen zweiten Hinweis geben, wo man vielleicht noch ein paar interessante und vielleicht auch hoffnungsvollere entsprechende Informationen bekommt, weil es gibt nicht nur unseren Podcast, es gibt auch noch einen anderen Podcast, der uns gebeten hat zu erwähnen, dass es ihn gibt, was wir gerne machen, und dieser Podcast heißt Jetzt mal ganz in Ruhe. Das ist ein Podcast-Spin-Off von dem bekannten Podcast Sag mal du als Physiker. Und die haben so 20 Folgen Podcast-Special gemacht, die sich nur mit Klimathemen beschäftigt haben. Immer eine Folge Klimaforschung, eine Folge physikalische, technische Lösungen, um dieses Klimadings in den Griff zu kriegen. Ich weiß gerade nicht, wo sie aktuell sind, aber ich spoilere jetzt einfach mal. Also ich sehe zum Beispiel in dem Plan, der mir zugeschickt wurde, dass Folge 19 und 20 sich genau mit Geoengineering beschäftigen. Ja, also da geht es darum, genau das, was wir gerade besprochen haben, Carbon Dioxide Removal. Davor gab es Folgen über Windenergie, über Kühe, über Landwirtschaft, über Methan, über Wolken und das Problem mit Wolken. Also ist ein schöner Podcast, den man sich durchaus anhören kann. Jetzt mal ganz in Ruhe. 20 Folgen gibt's davon und hört euch den an. Und ja, wir sagen das natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude, so sind wir auch nicht, sondern es ist keine Werbung im eigentlichen Sinne. Also wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das sagen, wollen wir auch nicht, weil das ist ein guter Podcast. Aber wir haben uns ausgemacht, dass Sie auch in Ihrem Podcast sagen, dass es unseren Podcast gibt. Also, liebe Hörerschaft, hört euch den Podcast jetzt mal ganz in Ruhe an und schaut und hört nach, ob wir da erwähnt werden. Ja, und wenn nicht, dann kommt zu uns petzen, weil das geht so nicht.
Wir kommen rüber. Das war eine sehr süße Drohung. Wir kommen rüber,
ja,
und genau, fordern es noch ein.
Genau, ja, aber das werden wir schon machen. Aber hört euch den Podcast an, der ist wirklich, also hat noch immer sehr schöne Titelfolgen. Also es sind immer zwei Folgen, die ein Block sind. Und die erste Folge heißt dann, wir lieben den Treibhauseffekt. Und Folge 2 ist dann, das Problem mit dem Treibhauseffekt. Oder wir lieben schön. Eiszeiten und dann das Problem mit den Eiszeiten. Wir lieben Kühe, das Problem mit den Kühen. Also so sind die Folgen immer aufgebaut. Es gibt immer eine Folge, die die Wissenschaft erklärt und eine Folge, die dann Technik und Physik und Lösungsansätze erklärt.
Aber das Konzept mit den Titeln und so ist schon, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Da muss man auf jeden Fall mal reinhören. Wir lieben Kühe, das Problem mit den Kühen.
Ja.
Ach, das ist schön.
Wir lieben Kühe, aber wir dürfen es nicht essen. Das ist das Problem mit den Kühen.
Ja, das ist das Problem. Genau. Wenn man sie liebt, will man sie vielleicht auch nicht essen. Aber es hat so einen leichten Effekt wie Erörterungen im Deutschunterricht, weißt du, wo man immer so Pro- und Kontra-Argumente nebeneinander gehalten hat.
Ja, die habe ich gehasst.
Ich nicht. Damit gehen wir einfach mal über zu dem, was wir sonst immer noch gerne am Ende sagen und womit wir auch heute angefangen haben. Feedback. Wir freuen uns über Feedback, egal ob von WinzerInnen oder anderen Menschen, die uns gerne Feedback geben möchten zu was auch immer, also zu der Folge jetzt ganz konkret und dem Thema heute oder ganz allgemein zum Podcast. Dann könnt ihr uns wie immer schreiben an podcast@dasklima.fm oder ihr kommentiert in den Shownotes, also unter den Shownotes auf der Webseite direkt was zu dieser Folge auf dasklima.fm. Wir freuen uns auch weiterhin über die Abos. Das ist tatsächlich sehr schön. Und über Kommentare und Bewertungen, die wir so kriegen. Wir lesen die auch.
Und. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Seit neuestem gibt es Transkriptionen dieser Folgen.
Ja, ja.
Weiß nicht, ob euer Podcast-Player in der Lage ist, es anzuzeigen. Wenn ihr auf jeden Fall auf dasklima.fm geht und dort unseren Podcast Player verwendet, mit dem wir den Podcast hier veröffentlichen. Das ist der Podcast-Player von Podigee, mit dem wir diesen Podcast hier publizieren. Da lade ich immer das komplette Transkript hoch und dann kann man sich wirklich die Folge anhören und kriegt dazu live passend zu dem, was wir gerade sagen, das Transkript, wo steht, was wir gerade sagen. In den meisten Fällen ist es gut transkribiert. Es wird mit Sicherheit der eine oder andere Fehler dabei sein, wie das halt so ist bei Transkriptionen.
Ja, ja.
Aber das Gute ist, ihr habt jetzt dann auch ein Suchfenster. Da könnt ihr eingeben und zum Beispiel das Wort, weiß ich nicht, hier Kühe, und dann werdet ihr direkt an die Stelle im Podcast transportiert, wo einer von uns das Wort Kühe sagt. Also das ist ganz praktisch. Kann das jetzt nicht nachträglich für alle 125 Folgen machen, zumindest nicht kurzfristig. Aber ab jetzt wird es diese Transkripte geben in unseren Podcast-Folgen. Und wenn ihr das nutzen könnt, dann ja, nutzt das. Und gebt uns Feedback vielleicht, wie es funktioniert und auch andere Podcast-Player, die ihr so verwendet, ob die das auch können, weil da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ich auch nicht. Und es gibt noch einen Shoutout an die Person, die uns auf Mastodon darauf hingewiesen hat, das zu machen und weswegen ich sehr viel Zeit rein investiert habe, es zu bauen und zu versuchen und du es dann auch noch umgesetzt hast. Jetzt können wir das beide. Ich habe leider den Tut nicht mehr gefunden, sonst hätte ich der Person auch nochmal geschrieben, dass sie jetzt da sind, aber vielleicht finde ich den noch. Ich guck mal.
Auf jeden Fall vielen Dank trotzdem.
Genau, vielen Dank und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, ne?
Genau, in 2 Wochen geht's weiter mit einem Thema, das uns zurück zu den Ursprüngen führen wird. Und ich bin gespannt, was das sein wird. Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Vergess immer, dass Leute dich kennen. Du, es tut mir so leid, aber ich habe echt. Ich fand es so witzig mit Helmut, weil der also offensichtlich großer Fan von dir ist, obwohl er mit dir arbeitet. Ich denke mir immer so, oh Gott, ich muss öfter sagen, dass du toll bist.
Ach Gott, nein, das führt zu nichts Gutem, wenn man anderen nur gelobt wird.
Ja, gut, das stimmt auch wieder.